Dieser Podcast wird präsentiert von der HWZ. Berufsbegleitend weiterbilden an der Hochschule für Wirtschaft Zürich, direkt beim Hauptbahnhof.
NZZ Megahertz. Staffel 1. Konsum.
Konsum ist ja oft irgendwie problematisch, aber nachhaltiger Konsum ist in Ordnung. Das ist zumindest so das Narrativ, das wir ja häufig uns vielleicht auch selber vorbeten, damit man sich nicht ganz so schlecht fühlt. Die Frage ist ja aber so ein bisschen, stimmt das? Also können wir als einzelne Konsumentinnen und Konsumenten mit unseren Konsumentscheidungen tatsächlich überhaupt irgendwas bewegen? Und darüber möchte ich heute sprechen mit Mirjam Mock vom Institut für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit an der Wirtschaftsuniversität Wien. Hallo, liebe Mirjam.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist. Du beschäftigst dich jetzt mit Forschung. Du warst aber auch schon für NGOs tätig, also ehrenamtlich, und standest da auch schon auf der Straße und hast Unterschriften gesammelt. Kannst du das mir nochmal erzählen?
Ja, genau.
Was du da so erlebt hast.
Also tatsächlich hat mich dieses haarsträubenden Ungerechtigkeiten, die damit verbunden sind, mit den Dingen, die wir so im Alltagsleben so ganz unbedacht einkaufen, total empört, schon sehr lange, tut's auch immer noch. Und ich war da für die Kampagne für saubere Kleidung, habe ich mich zeitlang engagiert, die eben dafür eintritt, dass in der Textilindustrie die Arbeitsbedingungen ein bisschen verbessert werden. Also zum Beispiel, dass sich Arbeiterinnen, dass sie zusammenschließen können und gegen solche Dinge sich stark machen können, wie dass sie überhaupt Pausen machen können während den 12, 15 Stunden Schichten bis zu halt existenzsichernden Löhnen und so weiter. Und als ich mich da engagierte, eben auch als ehrenamtliche Aktivistin, hieß das, dass wir eben auf Straßen gingen und Unterschriften sammelten. Und das führte mich dann auch so ein bisschen in die Wissenschaft, weil ich mir sehr oft die Frage stellte, wie es denn eigentlich sein kann, dass die Leute, mit denen wir da sprechen, die sich total betroffen auch zeigten und da total einsichtig waren. Und wenn man sagte, naja, die Textilunternehmen, diese Geschäfte da, vor denen wir da stehen, diese Modeketten, die haben halt diese und jene Produktionsmethoden. Und vor allem war das dann das eine Mal da, wo Rana Plaza gerade war, das war 2013, wo dieser ganz große Fabrikseinsturz war.
Kurz zum Rana Plaza. So hieß eine neunstöckige Textilfabrik in Sabah, etwa 25 Kilometer nördlich der Hauptstadt von Bangladesch. 2013 stürzte diese Textilfabrik ein. Mehr als 1100 Menschen starben, rund 2500 wurden verletzt. Es war der schlimmste Industrieunfall, den das Land je erlebt hatte, und er warf ein scharfes Licht auf die ausbeuterischen Praktiken der Textilindustrie. Denn an dem Tag des Einsturzes hätte sich eigentlich niemand in dem Gebäude aufhalten dürfen. Am Tag zuvor hatte die Polizei die Fabrik evakuiert, weil Risse in den Mauern entdeckt worden waren. Doch die Textilfirmen drängten ihre Belegschaft dazu, weiterzuarbeiten, teilweise unter Androhung von Lohnkürzungen.
Und als wir diese Geschichten den Leuten erzählten, da waren sie total auch einsichtig und sagten, ja, na klar, das wollen wir auf jeden Fall unterstützen. Und unterschreiben da und alles Mögliche. Und als die Gespräche dann aber so beendet waren, gingen die Leute einfach mir nichts, dir nichts, als ob es nicht gewesen sein, trotzdem rein in die Läden. Und ich fragte mich dann, ja, wie kann denn das eigentlich sein?
Totale kognitive Dissonanz.
Dass man sich einerseits so betroffen zeigt und andererseits dann halt einfach in diesem normalen Ding drinnen ist und das halt einfach macht, was man macht. Und ja, das eine kann dann sein, dass man sagt, naja, die Leute sind halt alle böse und ihnen ist das alles ganz egal, aber das stimmt ja so nicht. Sondern niemand mag ja eigentlich wirklich das Mittragen, das Näherinnen ums Leben kommen, sondern da gibt es halt ja viel dahinter, warum das so ist, wie es ist. Und das führte mich dann dazu, auch da in die Forschung zu gehen und das besser zu verstehen, was da so dahinter steckt.
Und die Forschung, in die Mirjam Mock gegangen ist, ist die Umweltsoziologie. Mirjam arbeitet am Institut für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit der Wirtschaftsuniversität Wien. In ihrer Forschung befasst sie sich vor allem mit nachhaltiger Mobilität. Neben vielen anderen Publikationen hat sie einen Essay verfasst mit dem Titel »Verantwortliches Individuum – Die Unhaltbarkeit der Erzählung von der KonsumentInnenverantwortung«, den wir in dieser Folge noch erwähnen werden. Erschienen ist er in einem Buch mit dem Titel Nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Es ist ja jetzt schon geraume Zeit die Rede von so einer Nachhaltigkeitstransformation oder irgendwie wie so, dass sich nur genug Leute besinnen müssen und am eigenen Konsumverhalten schrauben und dann haben wir diese ganzen Probleme nicht mehr. Aber ganz so stimmt das ja irgendwie auch nicht.
Ja, genau. Also da sieht man, gibt's ganz viel Forschung dazu, dass man sieht, dass das nicht so linear und nicht so einfach geht. Wenn Leute nur besser Bescheid wissen, dann werden sie sich ändern. Und dann zeigt sich das in ökologisch wenig zerstörerischerem Konsum, sondern man sieht, dass circa 10% nur der Varianz des Umweltverhaltens geklärt werden kann über Umweltbewusstsein und über Umwelteinstellungen. Das heißt, dass einfach ganz viel anderes mitspielt da, wie man die Entscheidungen trifft. Und im Folgeschluss eben das halt auch heißt, dass nur über das Umweltbewusstsein oder Umweltwissen, das nicht so einen großen Einfluss hat, wie man gern haben würde.
Was sind denn dann die Faktoren, die das beeinflussen?
Das sind ganz viel, hat das damit zu tun mit sozialen Effekten von Konsum, also zu welcher Gruppe will ich dazugehören oder auch, was will ich für die ich zum Beispiel einkaufe, sind das Kinder, die eben zu einer sozialen Gruppe dazugehören wollen, dann kaufe ich halt doch diese Marke, weil es mir wichtig ist, als Mutter meinem Kind das zu ermöglichen sozusagen. Mhm. Und dann ist das wichtiger für mich, als zu wissen, dass diese Marke ja nicht so ganz sauber produziert. Also so soziale Zwecke von Konsum sind da ganz wichtig. Es hat auch damit zu tun, dass wir schnell Entscheidungen treffen müssen. Wir leben in einer wahnsinnig beschleunigten Gesellschaft. Da kann gar nicht über jedes Produkt irgendwie überlegt werden, was da gekauft werden soll. Ja, und es hat damit zu tun, wie das Produktsortiment überhaupt ausschaut. Das hat eben wiederum auch damit zu tun, was gibt es überhaupt für Bestimmungen, wie was produziert werden kann. Also quasi der Schritt noch vor dem Konsumierenden.
Woher kam denn eigentlich ursprünglich der Glaube daran, dass das funktioniert?
Ja, wenn man da so ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte schaut, dann hat das tatsächlich viel auch mit der Neoliberalisierung zu tun. Oder das kam dann auch so auf mit aufkommenden Neoliberalismus, also so in die 80er Jahre. Da wurde halt einfach, da war Privatisierung das große Slogan des Zeitpunkts. Nicht nur wurden halt Betriebe und Unternehmen privatisiert und Staatsbetriebe, sondern auch die Verantwortung wurde privatisiert. Also es darum geht, dass die privaten Konsumentinnen zuständig sind, über nachhaltigen Konsum die Nachhaltigkeit in der Transformation voranzutreiben.
Also so der Markt wird es schon richten, genau. Solange dieser Faktor Nachhaltigkeit in die Konsumentscheidung mit eingebaut wird.
Genau, also es ging stark gesamtgesellschaftlich in die Richtung, dass alles über den Markt geregelt wird. Markt und Wirtschaft, so die zentralen gesellschaftlichen Felder wurden und auch deswegen so die große gesellschaftliche Belange wie der Erhalt unserer natürlichen Umwelt oder Arbeitsbedingungen stark dann alles über Kaufentscheidungen geregelt werden sollte. Das war nicht immer so, dass so dieses Credo war wichtiger fast als an der Wahlurne, ist jetzt die Abstimmung an der Ladenkasse. Mit dem über Angebot und Nachfrage, über diese Marktmechanismen können sich auch Produktionsweisen regeln. Und dem zunehmend ging es in die Richtung, dass mehr über dieses Abstimmung an der Ladenkasse weniger über andere gesetzliche Regularien geregelt werden sollte.
Gut, also eben du hast gesagt, so dieses Abstimmen an der Ladenkasse wurde irgendwie zu so einer Erwartung auch ein bisschen, dass das klappt, oder? Aber in der Praxis, was sagen denn die Daten?
Ja, die Daten zeigen eigentlich ein anderes Bild, weshalb das eigentlich verwunderlich ist, warum da so dran festgehalten wird. Weil die Daten zeigen, dass Emissionen und die klimaschädlichen Auswirkungen oder auch sozialschädlichen Auswirkungen eigentlich mehr werden. Konsum steigt und damit auch die Emissionen. Und es wird zwar schon nachhaltiger teils konsumiert und effizienter, auch sozial gerechter, gibt es da schon solche Trends in dieser Richtung. Aber unterm Strich steigt eigentlich der Ressourcenverbrauch und so weiter. Also haben wir also dieses Outcome. Und gleichzeitig haben wir ja aber diese so vielen Initiativen für nachhaltigen Konsum und auch Gesetzesverbesserungen. Und es ist ja wirklich viel auch passiert in den letzten, sagen wir, 30 Jahren auf Anstrengungen, um Konsum eben ökologisch und sozial verträglicher zu gestalten. Aber es schlägt sich einfach in den Daten nicht wieder. Und da stellen sich dann eben die großen Fragen, warum ist das so? Und auch sind dann diese Instrumente, mit denen wir bisher gearbeitet haben, also die werden so als Soft Policies zusammengefasst. Das sind alles Policies, die auf Anreize, auf Informationsvermittlung, auf Freiwilligkeit setzen, also auf soften Instrumente. Und wenn wir weiterhin auf diese setzen.
Hast du da vielleicht ein paar Beispiele?
Ja, klar. Also das Informationsvermittlung ist halt ein ganz großes Thema. Nicht, das sind alle diese ganzen Informationskampagnen, die den Weg weisen sollen, wie man richtig konsumiert, auch Workshops und die ganzen Umweltberatungen und so weiter sind so über Wissen versuchen, die Leute zu besseren Konsumierenden zu erziehen. Und sonst sind Anreize, also dass man versucht hat, da Dinge etwas billiger zu gestalten, die nachhaltiger sind. Also das geht dann über Subventionen, dass man nachhaltige Energieformen zum Beispiel subventioniert, dass das dann günstiger wird. Bei der Elektromobilität zum Beispiel, nicht, wenn man ein E-Auto kauft, dass das subventioniert wird. Ja, das sind Dinge, wo man versucht, die Konsumierenden, denen Anreize zu geben, nachhaltigere Konsumentscheidungen zu treffen. Aber es geht immer nur eben darum, dass Anreize zu geben und es bleibt immer in der Entscheidung, in der individuellen Entscheidung des Konsumierenden. Mhm. Dinge, wo es stärkere gesetzliche Regelungen geht, die findet man ganz selten.
Ja, aber ist denn dieser Gedanke so falsch, zu sagen, gut, wenn jetzt tatsächlich alle Verbraucher sich so entscheiden würden, dann wäre das Problem gelöst? Also was ist da verkehrt dran?
Nein, das ist überhaupt nicht verkehrt. Aha. Natürlich ist der Konsum das Problem und deshalb muss sich auch Konsum ändern. Aber das Verkehrte daran ist zu sagen, dass die Konsumierenden die Hauptkraft sind. Die sind schon eine Kraft. Und das ist schon wichtig, dass Leute da versuchen, ihren Konsum zu überdenken. Vielleicht braucht man das wirklich alles. Und es ist auch wichtig, dass es Alternativen gibt und an denen gearbeitet wird. Also das ist total wichtig und gut, dass es gibt. Nur wird Konsum nicht hauptsächlich aus diesen Ecken gesteuert, sondern hat das ganz viel einfach mit gesetzlichen Bestimmungen zu tun, mit Wirtschaftsweisen, mit Machtpositionen, die dahinter stecken. Und ganz gut, finde ich, kann man das am Beispiel zeigen, wenn zum Beispiel das Ziel ist, Wasser zu sparen. Dann ist natürlich wichtig, dass Leute sich dann überlegen, ja, ist jetzt wirklich angemessen, wenn ich da meinen Swimmingpool einlasse oder nicht?
Oder so den Wasserhahn ausmachen, während man die Zähne putzt.
Genau, oder drehe ich den Wasserhahn an? Das ist natürlich, ist das wichtig. Und gleichzeitig zeigt aber zum Beispiel der Fakt, dass das meiste Wasser, das wir so im Alltag konsumieren, zum Beispiel in der Ernährung steckt, und zwar im Fleisch ganz zentral, also so ein Kilogramm Fleisch irgendwie 15.000 Liter virtuelles Wasser beinhält, weil eben in der Fleischproduktion so viel Wasser benötigt wurde, das ja zwar nicht da verbraucht wurde, aber halt anderswo, zeigt, dass es halt auch schwierig ist für Konsumierende. Wenn man sagt Wasser sparen oder eben Emissionen einsparen oder was auch immer, wenn man sagt, das ist das Ziel, dann ist es gar nicht so einfach zu sehen, wo die Hebel sind und für Konsumierende selbst zum Beispiel eben gar nicht so einfach, da das überhaupt zu sehen.
Gibt es denn dann irgendwie ein besseres Modell, als das eben davon ausgeht, dass nur genug Konsumierende sich irgendwie anders entscheiden müssen?
Ja, es geht schon auch darum, dass einfach Gesetzesänderungen stattfinden, die dann auch Konsummuster naheliegender machen. Dass es nicht mehr unbedingt so ist, dass Konsumierende sich extra ganz viel Willenskraft zusammensammeln müssen, um dann im Laden das Nachhaltigere und das Bessere irgendwie zu wählen, sondern dass bestimmte Dinge halt einfach gar nicht im Angebot mehr sein dürfen, die halt extrem menschenrechtsverachtend sind und extrem zerstörerische Auswirkungen haben, sondern...
So wie was zum Beispiel?
Ja, dass zum Beispiel durch Lieferkettengesetze einfach keine Kleidungsartikel mehr in Geschäften liegen, wo keine existenzsichernden Löhne gezahlt wurden an Näherinnen. Das kann man zum Beispiel durch sowas wie ein Lieferkettengesetz, das ja gerade in Verhandlung ist, versuchen zu regeln. Das Gleiche ja auch mit der Schließung des Ozonlochs. Das ist ja ein gutes Beispiel, wo man gesehen hat, wie schon etwas funktionieren kann. Wenn die FCKW-Stoffe dann verboten wurden, dann ging das halt dann auch zurück und dann überließ man es halt nicht weiter den Konsumierenden, die Spraydosen mit den schädlichen Gasen nicht zu kaufen, sondern es gab sie dann halt einfach nicht mehr. Und das hatte halt auch irgendwie den Vorteil, dass dieser Kulturkampf, der da ja so oft ausgefochten wird, du musst das Richtige und du musst das Gute kaufen. Ja. Und wenn du diese billig Fast Fashion kaufst, dann bist du also ein schlechter Mensch. Und das ist ja, entwickelt sich richtig zu einem totalen Kulturkampf, der so vielleicht gar nicht nötig wäre, wenn man einfach eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, die ökologisch nicht total zerstörerisch ist, dann hat da ja auch niemand was dagegen. Dann ist es ja nicht so, dass man sich da ja durchboxen muss, die Interessen, um das billige Konsumartikel kaufen zu können.
Wir sind gleich zurück. Lust auf neue Herausforderungen? Dann ab an die HWZ. Unsere Studiengänge bieten dir Flexibilität, ein großes Netzwerk und praxisorientierte Inhalte. Unsere visionären Bildungsangebote im Bereich Wirtschaft vermitteln dir Wissen, das du unmittelbar im Alltag anwenden kannst. HWZ, deine Hochschule für Wirtschaft, direkt am HB Zürich.
Du hast ja in deinem Text, der auch erscheint in dem Buch über nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit geschrieben, dass dieser Fokus auf die individuelle Verantwortung vielleicht auch ein bisschen weggelenkt werden könnte auf soziale Praktiken.
Genau. Soziale Praktiken meint das, was halt das Normale ist. So, das beschreibt, dass es bestimmte Praktiken gibt, die als normal wahrgenommen werden. Und das sind so, im westlichen Konsummuster sind das halt einfach das mit dem Autofahren, das doch einigermaßen regelmäßig Fleisch essen, das in Einfamilienhäusern wohnen. Das ist einfach so das ganz alltägliche Normale. Und wenn man das mal so als soziale Praktik betrachtet, da gibt es eben so eine Forschungsrichtung dahinter, dann sieht man, dass das nicht unbedingt so ist, Gott gegeben oder Natur gegeben, dass es nur so gemacht werden kann, sondern dass da bestimmte Entwicklungen dazu geführt haben. Wenn wir zum Beispiel bei der Mobilität bleiben und das anschauen, dann ist es fast schon ein schwieriger Schritt, weil wir so gewohnt sind, dass die Privat-PKWs das halt absolut normalste Universalfahrzeug sind, mit denen halt alle fahren, und quasi der Eintritt ins Erwachsenenleben wird damit so symbolisiert, indem man einen Führerschein hat, dann ist man halt so irgendwie ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Genau, und dieses Autofahren ist halt so das Normalste irgendwie, das es gibt. Und das muss ja nicht unbedingt so sein. Also wenn man sich so Schritt zur Seite macht, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer zu erkennen, dass es vielleicht nicht der Weisheitsletzter Schluss ist, wenn da alle einzeln in Autos sitzen, in langen Staus, nur um sich von A nach B transportieren zu lassen. Vor Corona, der Pandemie auch noch, teilweise für Sachen, wo man sich denkt, na klar, setze ich mich da hin und mache das online, was werde ich denn blöd sein und dafür ein 2-Stunden-Gespräch 400 Kilometer zu fahren. Also da sieht man ja auch ganz gut, dass Dinge, die dann mal aufgebrochen werden, man sieht, dass das, was man halt immer so als ganz normal und gegeben genommen hat, vielleicht doch auch anders gemacht werden könnte.
Wenn solche Verhaltensweisen schon so eingeschliffen sind, dann ist es ja aber auch ziemlich schwierig, die zu ändern, oder? Gibt es irgendwie ein Beispiel dafür, wie das schon mal erfolgreich gemacht wurde?
Genau, das ist der Punkt, wo wir die ganze Forschung haben. Wie kann man eben solche ganz stark eingeschliffenen Verhaltensweisen irgendwie wieder aufbrechen? Ich meine, das eine Beispiel, das ist wirklich, gerade wenn man die Frage hat, wie lassen sich Verhaltensmuster aufbrechen, ist eigentlich die Corona-Pandemie, was ich vorher gerade angesprochen habe, ein gutes Beispiel, in dem einfach mal was aufgebrochen wird, aus der Not heraus halt, und was dann anders probiert wird und dann experimentiert wird und man sieht, was dann gut geht, im Sinn von Remote-Arbeiten, digitale Zusammenkünfte, Dienstreisen, Konferenzen und solche Dinge auch digital machen. Das war genau in der Umweltforschung, wenn es zur Mobilität ging, war das ganz stark immer so die Frage, ja, wie schaffen wir es denn, Mobilität zu senken und die umweltschädlichen Wirkungen von der Mobilität zu senken? Und da stand dann in den Lehrbüchern immer, man muss das Teleworking fördern. Und theoretisch wurde das immer so gepredigt und es gab schon Modelle, die das berechnet haben, was man da reduzieren könnte, aber das war immer nur theoretisch. Ja, und dann sah man, dass, wenn es dann einen Anlassfall gibt, durch das einfach mal probieren, sich dann Überzeugungen auch ganz schnell aufbrechen. Also so Überzeugungen wie, na, da muss man sich schon physisch sehen, sonst kann man da das nicht gut besprechen.
Okay, also aber heißt das, wir müssen uns dann irgendwie darauf verlassen, dass es noch ein paar Pandemien gibt oder irgendwelche katastrophalen Ereignisse,
ja, genau,
uns eben, aus der Routine rausgerückt werden?
Lieber nicht. Das ist halt die andere Frage, das ist Transformation by Design oder by Disaster. Aha. Das, was immer gehofft wird, ist, dass man es eben bei Design machen kann, zwar daraus lernen kann, wie es ist, wenn es bei Disaster war. Tatsächlich halt haben wir weniger Beispiele, wie es funktioniert hat bei Design, mehr bei Disaster. Das hat irgendwie damit zu tun, wie groß ist der Leidensdruck, nicht? dass man sich als Gesellschaft dazu entschließen kann, eben diese Freiwilligkeit, das Feld der Freiwilligkeit auch zu verlassen und auch verbindliche Übereinkünfte zu erzielen, dass man es eben nicht nur freiwilligen Entscheidungen, individuellen Entscheidungen überlassen will, wie wir mit unserem Planeten umgehen, sondern dass man Begrenzungen, die es brauchen wird, auch kollektiv Übereinkünfte treffen kann und nicht nur, dass die persönliche Entscheidung sein muss.
Ja, und wie kommen wir dahin? Also so was siehst du da jetzt gerade so an Möglichkeiten?
Ein wichtigen Punkt, den ich sehe, ist, dass konsumierende Individuen nicht nur als Konsumierende wahrgenommen werden und sich selbst auch wahrnehmen, sondern dass man eben viel mehr ist als nur jemand, der an der Ladenkasse abstimmt, sondern sich engagiert als Bürgerin auch stark machen kann oder eben in der Rolle, in der man halt auch immer ist. Das kann sein, wenn man Schülerin ist oder Schüler ist oder auch als Eltern von Schulkindern oder was auch immer, halt wo man gerade ist, da kann man ja auch immer lokal mitgestalten und dem aber halt auch Druck machen von dieser kleinen Politik, aussteigen, dann halt auch versuchen, Druck zu machen auf Politik eben im größeren Sinne, dass da Konsum auch geregelt wird.
Wenn es um eine nachhaltigere Zukunft geht, werden viele Hoffnungen auf Innovationen gesetzt. Neue Technologien, die uns und den Planeten retten werden. Doch in dieser Diskussion gibt es noch einen weiteren, weniger strapazierten Begriff: Exnovation. Manche bezeichnen sie als das Gegenteil der Innovation, andere eher als Ergänzung. Exnovation bedeutet das Beenden oder aus dem Verkehr ziehen einer Praktik, Idee oder Technologie. Manchmal passiert dieser Prozess beiläufig und fast von allein, zum Beispiel im Fall der Videokassette. Sie wurde einfach durch neue, bessere Technologien ersetzt. Bei anderen ist mehr Anstrengung nötig, wie zum Beispiel beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen oder dem Konsum von Billigfleisch. Kommen wir also um gesetzliche Regelungen nicht herum?
Nein, Regelungen machen das, welche Konsumentscheidung dann mehr oder weniger naheliegend ist. Mhm.
Was ich so aus der letzten Folge, die ja so ein bisschen ein historischer Blick war auf den Konsum, ganz interessant fand, ist, sich mal bewusst zu machen, wie ungewöhnlich der Zustand, in dem wir jetzt gerade sind, eigentlich ist, historisch betrachtet, dass wir in diesem totalen Überfluss leben und jederzeit alles haben können, was wir haben wollen und dass das halt irgendwie auch einfach noch nicht so lange der Fall ist, oder? Also insofern ist ja im Prinzip schon klar, dass es auch anders geht und dass die Bedürfnisse auch anders aussehen können, nur dass sie einfach expandieren, wenn wir die Möglichkeit dazu haben.
Ja, tatsächlich ist das immer wieder ganz interessant, wenn man sich das geschichtlich anschaut, was eben als normal erachtet wird. Und ich finde, also ein interessantes Beispiel ist eben auch der Trockner, wenn man den hernimmt. Das ist so ein Konsumgut, das so in der Schwebe ist, gerade von dem, was jetzt eben so ein ganz normaler Haushalt ist. Und es gibt Länder, geografische Kontexte, wo der eben so dazu zählt, wie die Waschmaschine selbst und andere Länder nicht. Und aus Umweltperspektive hat das natürlich auch eine Auswirkung. Also Trockner ist eines der energieintensivesten Produkte. Und das sieht man aber, die Vorstellungen eben von normal, wie die auch kulturell eben beeinflusst werden. Und wenn man irgendwo lebt, wo einfach jeder einen Trockner benutzt, dann wird man finden, dass die meisten Leute absolut überhaupt keinen Bock haben, da die Wäsche aufzuhängen. Und in einem anderen geografischen Kontext ist es vielleicht einfach total Usus. Man drängt gar nicht drüber nach, sondern die Wäsche hängt man halt auf und Trockner hat man halt nicht und braucht man es vielleicht auch nicht. Und an diesem Beispiel, finde ich, kann man auch ganz schön sehen, dass es nicht nur eben diese individuellen Überzeugungen sind, schon auch. Es wird immer Leute geben, die anders ticken als ihr Umfeld, klar. Aber doch in einem gewissen Ausmaß, das, ob man jetzt einen Trockner als absolut nötig erachtet, wird doch einfach stark gesellschaftlich eigentlich geprägt und mitgegeben. Und Strukturen geben eben diese Praktik, wie man eben Wäsche trocken kriegt. Eben, wenn man das als soziale Praktik gibt, dann sieht man, wie das da so mitgegeben wird. Mm. Und so kann man das dann eigentlich umlegen auf ganz viele Dinge.
Ja. Eben, also unsere Verhaltensweisen sind ja schon ziemlich plastisch letzten Endes, oder? Und wir passen uns auch schnell irgendwie an die Gegebenheiten an. Also wenn ich jetzt irgendwo wohne und da steht halt ein Trockner in der Wohnung, dann würde ich den vielleicht benutzen. Und wenn es keinen hat, dann hänge ich die Wäsche eben auf und dann tritt so ein Gewöhnungseffekt ein.
Genau. Und wenn Gewohnheiten mal da sind, dann sind die auch ganz schwierig zu ändern und ganz schwierig über rationales Denken und rationale Appelle. Von dem her, Umweltberatungen und diese ganzen Stellen sind wichtig, aber sie haben einfach total schwer, wenn sie versuchen da zu sagen, na, häng die Wäsche doch auf und senk die Raumtemperatur ab und du Stoßlüften und fahr mit dem Rad. Also diese ganzen Sachen, die vernünftig doch sind, die haben es total schwer, da durchzudrängen, wenn Verhaltensweisen einfach so routinisiert sind und ganz tief in den Gewohnheiten drinnen. Und eben, wie du sagst, wie die Infrastruktur einfach ist, die räumliche, das macht halt einfach auch ganz viel aus. Und das ist jetzt auch nicht so, dass die Amerikaner, Amerikanerinnen so viel weniger gern mit dem Rad fahren als Leute, die in den Niederlanden wohnen, sondern da ist einfach eine ganz andere Infrastruktur, führt dann auch zu anderen Verhaltensweisen. Und so in der Verkehrsforschung auch wird gesagt, wer Straßen sät, wird auch motorisierten Verkehr ernten. Also man sieht, je nachdem, wie man investiert, was man für Verkehrswege baut, passt sich dann auch das Verhalten an.
Ja, wo hinterlässt mich das denn jetzt als Konsumentin? Was mache ich? Also haben dann meine ganzen Bemühungen, mein ganzes regional und saisonal Einkaufen und die Bio-Baumwolle und sowas überhaupt keinen Zweck?
Nein, absolut nicht. Das ist das, was die Message gar nicht sein soll, sondern das hat alles seinen Sinn. Das, was ich sage, ist, dass es einfach noch mehr brauchen würde als das. Mm. Und dass man auch einfordert, dass es noch mehr braucht. Dass das, was man tut, das ist alles total wichtig. Und auch wenn es jetzt nicht die Welt verändern wird, hat, wenn man regional beim Bauer Biofleisch einkauft, hat das verändert es für den Bauer, verändert es vielleicht schon die Welt. Also für ihn kann das total seine Existenz verändernd sein. Und diese also kleinen Initiativen und Konsumversuchen anders zu gestalten und sich selber auch zu bemühen, da was anderes zu machen, das ist total wichtig. Nur ist die Erzählung, dass das die große Veränderung sein kann, dass man es dadurch schaffen kann, ist das eine Zumutung, die, dass das so den Konsumierenden zugeschrieben wird. Denn die Verantwortung, die große Verantwortung liegt doch irgendwo anders. Und das heißt, es braucht eigentlich einfach noch mehr.
Du hattest im Vorgespräch so einen ganz schönen Begriff verwendet, nämlich das Recht auf nachhaltigen Konsum.
Ja, genau. Also das Recht auf klimafreundliche Strukturen. Die Zielvorstellung müsste nämlich vielmehr eine sein, wo nicht die Konsumierenden dafür kämpfen müssen, dass sie so irgendwas machen können, was jetzt nicht total unvereinbar ist mit dem eigenen Gewissen, sondern dass es vielmehr eine Gesellschaft, in der das klimafreundliche Leben einfach normal ist, dass man da ein Recht dazu hat, dass man sich so verhält, dass man nicht den Planeten und Menschenleben auf dem Gewissen hat, nur weil man normal seine Bedürfnisse befriedigt. Eben, dass das, was halt normal ist, nicht so extrem schädlich ist. Und das kann man ja dann einfach versuchen, auch sich eine Gesellschaft vorzustellen, die anders funktioniert. Das sind zum Beispiel öffentliche Dienstleistungen. Wenn die so aufgebaut sind, dass die ein gutes Leben ermöglichen, also sagen wir einfach mal sehr guten öffentlichen Verkehr, der dann noch bereichert wird durch On-Demand-Mobility, Sharing-Angebote, verschiedene Arten von Mobilität, die es einfach ermöglichen, dass man mobil ist, seine Bedürfnisse befriedigen kann, Aktivitäten an verschiedenen Orten auszuführen, ohne den Planeten auf dem Gewissen zu haben, dann ist das etwas, was sehr aussichtsreicher auch sein kann, als zu sagen, die Einzelnen müssen das erkämpfen und sich halt einfach bemühen.
Mirjam Mock, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Das war's für heute mit NZZ Megahertz. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und dass ihr jetzt vielleicht auch euch selber in einem anderen Licht seht und nicht nur als Konsumenten und Konsumentinnen. Nächste Woche ist bereits die letzte Folge von dieser Staffel zum Thema Konsum und ich werde ein bisschen Bilanz ziehen, was wir jetzt alles in dieser Staffel so gehört haben. Wir haben diese Staffel begonnen mit einem Selbstversuch. Wir beenden sie auch mit einem Selbstversuch, der vor geraumer Zeit stattgefunden hat. Denn mein Gast heißt Greta Taubert. Und sie hat vor ungefähr 10 Jahren versucht, aus dem System Konsum komplett auszusteigen. Was sie da für Erfahrungen gemacht hat und wie sie heute auf dieses Experiment zurückblickt, das hört ihr nächste Woche, wenn ihr wieder einschalten mögt. Ich würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz wunderschöne Woche. Tschüss!